Wasser im Ohr. Der Ebertbad Podcast.
Oh yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme. Es wäre die glockenklare Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind der Babelfisch in eurem Ohr.
Der Babelfisch ist der, der alle Sprachen übersetzen kann, ne?
Genau. Mhm. Aus
per Anhalter, durch die Galaxis. 42, wollte ich sagen, aber das stimmt gar nicht. Das ist gar nicht der.
Per Anhalter durch die Galaxis, da gibt es, musste ich mal lesen, also mal abgesehen, dass ich es gelesen habe, und es einer der wenigen Bücher war, in denen ich laut gelacht habe beim Lesen. Ja. Und Bücher von Horst Evers. Aber das ist
der
völlig.
Kommt.
Ja, Horst Evers kommt hierher. Oh, ja. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Richtig, genau. Und dann gibt es die Geschichte von dem Wal, der durch die Wolken fällt und dann wird genau beschrieben, was der denkt auf den 13 Sekunden, die der fällt, bis er unten aufklatscht. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, um was es da geht oder was es ist, aber ich weiß, dass ich während des Lesens, auch beim Vorlesen dieser Geschichte dann, die musste ich mal für Kinder vorlesen, ich konnte den Satz nicht zu Ende lesen, weil ich die ganze Zeit so lachen musste darüber. Was für ein tolles Buch. Per Anhalter durch die Galaxis. Wir sind per Anhalter im Ebertbad.
So sieht's aus.
Genau.
Wir sind heute das Abenddienstteam.
Wir sind das Abenddienstteam bei Dagmar Schönleber. Mhm. Oh yeah, oh, das wird schön. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass dass Dagmar hier ist. Du weißt, ich bin verknallt in Dagmar.
Schon immer.
Immer schon. Ich glaub, als kleiner Junge bin ich aufgewacht und habe gedacht, Dagmar.
So wie Mama.
Ja, genau, mein Dagmar. Erstes Wort.
Okay, das werden wir gleich sagen. Die kommt nämlich gleich.
Ja, genau.
Das wird das erste sein. Weißt du eigentlich, dass Nitos erstes Wort Dagmar war?
Genau, ja. Ich habe eine Frage an dich,
ja.
Katrin. Mal abgesehen davon, wie geht's dir denn heute?
Gut geht's mir. Es ist viel zu warm.
Ja.
Es ist wirklich einfach viel zu warm.
Ja.
Das war's. Aber ansonsten alles tippitopp. Mhm. Ich freue mich auch auf heute Abend, auf Dagmar. Das wird super toll. Und ich bin sehr gespannt, weil die Jungs gerade draußen echt zaubern, weil wir nehmen heute das Programm von Dagmar auf. Ist richtig, richtig gut.
Ja, ich habe das gesehen und habe auch gedacht, oh Mann, was haben die sich für eine Mühe gegeben da mit dem Licht, die Bühne so schön hergerichtet. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Mein Auto ist kaputt. Ich bin eben hier hingefahren und das machte, ich habe es ja schon erzählt, whee! Das ist, also wenn jemand von euch das Geräusch, von euch das Geräusch kennt, wenn ein Auto macht, aber
nicht
kein Motor angeht oder irgendwas, das ist kein gutes Geräusch. So viel kann ich schon mal sagen. Was es ist, kann ich euch nächste Woche sagen, wenn mein Auto in der Werkstatt war und ich danach weine, weil ich weiß, was ich dafür bezahlen muss.
Ja, vielleicht machen wir eine kleine Crowdfunding-Geschichte für dich.
Hatten wir eh schon mal vor.
Ja.
Ich glaube, für meine Steuererklärung oder für was?
Du, machen wir einfach für Nito Allgemeines, nennen wir es.
Oh, das ist eine gute Idee. Das gibt ja so Seiten, die machen das, ne?
Ja.
Ja, ja.
Ja, da ist auch tatsächlich was, worüber ich dir erzählen wollte, weil ich es so unglaublich toll finde und so unterstützenswert. Und deswegen muss ich das einmal hier erzählen.
Bitte.
Es gibt eine Frau im Internet, die hat eine Firma gegründet. Die Firma heißt Mooniac, M-O-O-N-I-A-C. Und die stellen in Berlin Bikinis und Badeanzüge her. Und zwar wirklich, also wenn, es wird ja immer gesagt, dass manche Sachen größeninklusiv sind. Die, bei denen ist es wirklich so, egal was du für einen Körper hast, egal an welcher Stelle, was, wo, mehr, weniger fehlt, die machen alles möglich.
Mhm.
Super tolles Konzept, alles natürlich auch fair. Und die müssen oder sind kurz davor aufzugeben. Weil natürlich Investoren und Investorinnen sagen, aber wieso, dann biet doch einfach weniger Größen an oder ne, weniger inklusiv und so, und das möchte sie halt nicht. Und für alle Frauen da draußen, die wissen, wie beschissen es ist, Bikinis und Badeanzüge zu kaufen und dass man immer denkt,
Vor allen Dingen,
wie soll das da reinpassen oder auch nicht, es geht alles nicht. Guckt bitte auf die Seite, wenn ihr wollt, unterstützt das, die machen gerade eine große Aktion, um diese Firma zu retten. Und ich finde ganz ehrlich, für alle, deswegen darf ich das auch hier sagen, weil du ja Töchter hast, für alle, die Töchter haben und denen wünschen, dass die in der Umkleidekabine sich nicht wie Scheiße fühlen, sondern wirklich gut behandelt und gesehen und gewertschätzt, bitte, bitte, bitte unterstützt diese Firma, wenn ihr das wollt. Guckt euch das mal an.
Mooniac. Okay, ich werde das in den Begleitmaterialien, werde ich das auf jeden Fall nochmal verlinken. Ich habe heute Morgen ein Erlebnis gehabt. Ich habe meine Tochter zum Arzt gebracht. Eine meiner Töchter hat ja einen gebrochenen Fuß. Und dieser Fuß sieht wirklich eklig, so ein bisschen Frankenstein-mäßig eklig aus. Ist so zusammengenäht.
Er hat die auch so ein Außengestell?
Ja, ja. Du meinst so ein Metallaußen? Ja. Nein.
Das finde ich ganz gut.
Nee, aber die hat so ein Schuh an, dass sie aussieht wie Iron Man. Weißt du, diese wirklich. Ich glaube, da haben sie das Konzept, also das Designkonzept her auf jeden Fall von diesen.
Die sehen aber ein bisschen aus wie Snowboardschuhe, ne? Wie
so Snowboardstiefel. Ja, genau. Nur so in. Und der Oberarzt sagte zu ihr: Hier machen Sie keine Moonboots, sind doch total in. Und dann denkst du,
wir haben 35 Grad.
Ja, genau, wir haben draußen 3000 Grad.
Was ist mit Ihnen? Ja.
Wie auch immer. So, mit der musste ich heute Morgen zum Arzt. Sitze im Wartezimmer. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Im Wartezimmer. Ich warte, ich packe mein Handy aus, ich spiele Block Blast. Also Tetris für Arme. Mhm. Ne? So. Und einfach, weil ich das, mein Gehirn, ich hatte kein Buch dabei und ich musste warten. Okay. Dann höre ich mit einmal, Entschuldigung, ich traue mich gar nicht, aber sind Sie Nito Torres?
Nein.
Ja. So, ja. Und dann hatte ich ein sehr nettes Gespräch mit einer sehr netten Dame, die hier, die kommt hier, die hat Karten für Pommes gekauft und war bei Ganz oder Gar nicht und ein Ebert-Bad-Fan und ach, das ist alles so toll, bla 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 bla. Und dann war so, das, was ich hier auch immer sage. Und dann haben wir so miteinander gesprochen. Und dann kam der Moment, wo uns die Gesprächsthemen ausgingen. Im Wartezimmer. Mhm. Jetzt wäre der Moment gekommen, wo ich hätte fragen müssen, was machen Sie denn beruflich?
Hatte ich aber gar nicht interessiert.
Naja, was heißt gar nicht interessiert? Ich dachte, ich habe ja gar nicht das Recht dazu oder so. Das wäre so, wir kennen uns ja wirklich überhaupt nicht.
Ja, das stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst.
Irgendwie,
ja.
Es entstand so eine kurze Stille so. Und jetzt die Frage, ab wie viel Sekunden Stille guckt man wieder in sein Handy?
Du meinst, dass das Gespräch quasi offiziell beendet wurde durch die Sekundenanzahl?
Ja, dass man irgendwann ist doch dieser Moment, wo du denkst, jetzt, wenn ich jetzt noch was sage, dann ist es noch viel weirder.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber nee. Ich glaube, ich würde dann, ja, also ich würde sagen, ab 10 Sekunden. Oh Gott, ab 5 ist schon die Hölle.
Das ist schon schlimm, oder?
Das ist richtig schlimm.
Awkward silence.
Ja.
Ja.
Scheiße.
Das ist. Ich habe echt heute Morgen, ich saß da und dachte, okay, mache ich jetzt irgendwann. Ich hatte so meine Brille, die habe ich abgenommen und das Handy in der Hand und wir quatschten. Dann haben wir geplaudert und sie erzählte mir, was sie alles im Ebertbad gesehen. Wie gesagt, was ich ja alles schon erzählt habe. Und dann war irgendwann so eine Stille, wo nur noch so, ja. Und dann sagte sie, dass es, ja, ist ja für heute ist ja Gewitter angesagt.
Oh, Wetter. Ja.
Genau.
Ja, ja.
Dann waren hatten wir das Wetter durch. Und dann dachte ich, also jetzt muss ich entweder was Persönliches fragen, damit wir weiter im Gespräch bleiben. Weil Smalltalk kann ich wirklich überhaupt nicht. Es tut mir so leid. Ich würde so gerne Smalltalk können. Ich kann es einfach nicht. Nee. Ich fange dann sofort mit irgendwelchen persönlichen Kram an.
Weil so Oversharing Nito.
Naja.
Nito Oversharing Torres. Ja.
So. Und dann kam der Moment, wo klar war, aber wir sitzen noch eine Weile hier miteinander.
Oh. Kennst du das nicht? Kennst du nicht so Situationen? Also ich habe das manchmal auch hier natürlich, weil das ja auch so ein bisschen zu meinem Job gehört. Ich nenne es meinen Scheinanzug. Ich ziehe den an und dann bin ich jemand anders. Und dann bin ich super eloquent, witzig, aufgeschlossen, offen, rede mit jedem über alles und so. Aber eigentlich bin ich das überhaupt nicht. Ich tue nur so. Es ist wirklich, es ist sau anstrengend. Mhm. Aber das sind immer so Abende, wo dann die Leute immer sagen, Mann, du strahlst ja heute. Also wirklich toll an Katrin. Denkst, ja, richtig, das ist mein Scheinanzug. Ihr habt keine Ahnung. Ich bin da drin ein vertrocknetes, kleines, armes Würstchen. Aber es ist nach außen hin, ich meine, du bist auch Schauspieler. Du kannst dir einfach eine Rolle ausdenken, wer du dann bist. Die Smalltalkende Rolle halt.
Ja, aber ich finde, Smalltalk gehört mit zu dem Schwierigsten.
Ist es auch.
Also auch so auf Partys, wenn man irgendwo hingeht. Ich weiß noch, dass ein Freund von mir immer sagte, also wenn du den Raum betrittst, du bist ja sofort das Zentrum. Und ich kenne keinen, der dich nicht sofort mag. Und ich krampf mir immer.
Du hast auch einen Scheinanzug, sag ich doch.
Ich geh in den Raum rein, vor allem wenn ich keinen kenne, einfach nur eingeladen. Ich will weg hier, Mama.
Das sind so viele fremde Menschen.
Hol mich ab. Ja. Ich will nicht sprechen. Also.
Ja, das kenne ich so gut. Ich mag Menschen auch überhaupt nicht.
Ja, Leute, da draußen. Wir sind innen drin kleine, sensible Pflänzchen. Einfach nur ein bisschen Liebe brauchen.
Von euch zum Beispiel, indem ihr das weiterhört einfach.
Genau.
Ja.
Ja, also du sagst so 10 Sekunden ist so das Maximum. So ein,
ja.
Das ist schon
da würde ich aber dann auch, ich würde dann glaube ich sowas machen wie,
So. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, Agatha hat gerade überrascht auf ihr Handy geschaut. Ah.
Und dann bleibt man aber auch, dann macht man aber auch irgendwie so.
Und jetzt hat sie sehr wichtig auf ihr Handy gezeigt. Ha, ja, ja, okay, alles klar. Mach mal, ist wichtig. Aber ich konnte ihr ja nicht vormachen, dass ich ganz wichtig Tetris für Arme spielen musste.
Ja, das, wieso? Kannst du das?
Ich muss mal eben. Highscore.
Und dann schreibst du halt so ganz, ganz angestrengt.
Ja, genau.
Tippst du auf dem Handy rum.
Machst du das manchmal so?
Das
so
mache ich manchmal. Ja, selbstverständlich. Ja. Ganz häufig sogar. Richtig peinlich ist es, wenn du es auf laut hast, das Handy, und dann plötzlich jemand anruft, während du so ein Scheintelefonat führst. Das ist doof. Aber.
Ach, herrje.
Es ist nicht leicht, Nito.
Nein.
Es ist alles nicht leicht. Aber 10 Sekunden, ja, sind meine.
Möchte dir eine Serie empfehlen. Ich habe eine Serienempfehlung. Also, ich habe Shogun zu Ende geguckt und ich finde, es geht hinten raus. Wird's lahm. Und vor allen Dingen, der Hauptdarsteller ist so schlecht. Das ist ein so schlechter Schauspieler. Und so öde. Also so öde. Der den Engländer spielt. Die Japaner sind alle super. Aber der Engländer ist...
Dagmar! Wir haben die Zeit noch ein bisschen genutzt und nehmen gerade noch kurz so.
Reih dich bei uns ein!
Akustikbomb! Hello!
Hello!
Ich wollte noch so schnell aus dem Klo gehen. Lass euch bitte die Stirn schneiden.
Hallo. Wir machen weiter.
Ich mache ja das genauso wie gerade 85% des Internets, was mir zumindest angezeigt wird. Ich gucke Off-Campus. Hast du davon was gehört? Du hast nichts davon gehört. Ich sehe in deinen Augen nichts. Leere.
Ich überlege gerade.
Deine Mädels müssen, ich bin mir hundertprozentig sicher, es ist eine Teenie-Serie, die gerade so dermaßen durch die Decke geht, weil das so, alle sind so super offen miteinander, reden über alles, über Sexualität, über Liebe. Es ist eine ganz zauberhafte Teenie-Serie mit wahnsinnig schönen Männern, die glücklicherweise alle über 30 sind im echten Leben.
Alle einen Bart haben.
Ja, so, nee, nicht ganz, aber huiuiui, das sind alles den Eishockeyspieler. Da ist aber, ja. Kann man sich sehr gut angucken.
Okay. Ja, wenn ich so jetzt sagen würde, wäre das sexistisch.
Was? Dass die alle über 30 sind, fände ich überhaupt nicht sexistisch.
Die kann man alle sehr gut angucken.
Ja, wenn, aber du würdest das, also Männer sagen das ja auch so über 14-Jährige. Ich sag das halt über 30-Jährige.
Glaub mir, ich sag das nicht über 14-Jährige.
Nee, du nicht, das stimmt.
Aber egal. Darum geht es jetzt.
Die Serie meinst du nicht?
Nein, die Serie meine ich nicht. Ich meine eine Serie, in der auch sehr alte Männer mitspielen, nämlich Spider-Noir.
Aha.
Die neue Serie mit Nicolas Cage als Spider-Man Noir.
Nein.
In Schwarz-Weiß gedreht.
Oh Gott, ich lieb's jetzt schon.
Als Schwarz-Weiß-Film-Noir-Detektivgeschichte.
Oh, wie geil.
Der Hammer. Nicolas Cage
Wo
ist ja
läuft
eh.
Wo das denn?
Auf Amazon. Auf Amazon Prime.
Geil.
Nicolas Cage ist ja eh fantastisch. Ich finde ja in allem.
Ich werde mir das aufschreiben.
Es gibt kaum etwas, wo er nicht gut ist. Aber da habe ich echt Bauklötze gestaunt und dachte, geil.
Spider.
Also richtig, die gehen natürlich durch alle Klischees durch und verlassen alle Klischees. Es passieren überraschende Dinge, es passieren auch Dinge, die man vorhersieht. Auf jeden Fall, da weiß man, okay, der wird gleich auch so und so.
Okay.
Aber das Konzept eines Film-Noir, also eines Krimi-Detektivgeschichte-Noir aus den 30er Jahren, 40er Jahren, des letzten Jahrhunderts übertragen in eine Spider-Man-Serie mit Nicolas Cage. Also einen schöneren Gefallen konnte man mir nicht tun. Also große Empfehlung. Ja, große
Geil,
Empfehlung.
Das klingt ganz fantastisch. Ja. Das möchte ich auch gucken.
Guck mal rein. Ich weiß genau, du wirst sagen, yeah.
Ich habe am Sonntag frei. Ich glaube, da fange ich damit mal an.
Ja, Ja, mach mal. Das kann man wirklich gut, kann man gut durchbingen. So. Genau, das ist meine Empfehlung. Und dann habe ich noch, wenn ich ja jetzt, ich bin auf Scam-Suche. Nachdem mir jetzt wieder das nächste wunderschöne Scam reingespielt wurde. Du erinnerst dich vielleicht an dieses Ding, mit dem man Benzin sparen konnte?
Ja, oh, das war toll.
Genau. Und das gibt es jetzt auch für Strom. Und zwar heißt das Ding, Moment, ich muss jetzt mal gerade gucken, das Ding heißt, ich habe es mir extra aufgeschrieben.
Kennst du schon die Sonnencreme-Verschwörung?
Ja, habe ich schon von gehört, ja, dass die, dass man die Kinder mit 2 Jahren schon in die Sonne halten muss, weil
ja,
die,
ja, weil die Sonne uns ja, weil die, genau, weil uns ja die Sonne schon die ganzen Jahrmillionen ja schon nicht tötet und deswegen, warum soll die jetzt auf einmal giftig sein? Und das Sonnencreme wäre mit irgendwelchen Ölen und deswegen wird es uns daran hindern, Vitamin D aufzunehmen und ja, ja, am aller schlimmsten Sonnenbrillen.
Ja, genau, das ja, habe ich auch.
Ja,
richtig.
Cremt euch ein, Leute, es ist wirklich super wichtig. Hautkrebs ist nach wie vor die, ich glaube, eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Ja. Ja. Cremt euch ein, ja, immer, auch wenn Schatten ist, auch wenn, ich nerve damit alle um mich rum übrigens, auch wenn es bewölkt ist und ja, auch wenn ihr im Auto sitzt zum Beispiel, geht es durch die Scheibe durch. Mhm. Also einfach immer eincremen, das ist so, so wichtig und so einfach eigentlich. Und es gibt eigentlich, so ja, gute Sonnencreme mittlerweile, ja, die man auch nicht merkt.
Sonnencreme riecht auch so nach Sommer.
Ja, wenn du, aber so, die finde ich sogar, die ist ja so unangenehm, weil die ja so klebt auf der Haut. Aber es gibt mittlerweile so Fluids, die merkst du gar nicht im Gesicht. Und Hautalterung wird auch aufgehalten. Also Leute, cremt also, euch ein.
Ja, bitte, unbedingt.
Bitte, bitte.
Ja. Also es gibt ein Gerät, das heißt Stop What, also Watt, die Energieeinheit, Watt, Stopp, Watt.
Und warte zwar geht mal, es darum, es geht darum, das Gerät trotzdem zu benutzen, aber währenddessen Strom einzusparen.
Ja, ja, pass auf. Es ist so, die Energieversorger versorgen uns mit schmutzigem Strom.
Ja, klar. Ach so.
Ne? Also das was da du ankommt, ist ja, schmutziger Strom. Der ist, Achtung, verwirbelt. Und das Gerät, das man da zwischenschalten kann, das macht die Elektronen wieder in die richtige Richtung. Und damit sparst du bis zu 90% Strom. Ich habe dieses Gerät meiner Mutter geschenkt und der Wissenschaftler, der das aufgedeckt hat, der es wurde natürlich gefeuert und verklagt, dass er da, also weil die großen Stromkonzerne, die wollen nicht, dass wir das wissen.
Natürlich nicht.
So. Und mit diesem Gerät, das kann man also in die Steckdose stecken und dann steckt man da dann das Gerät, da steckst du dann deine Geräte drauf, die viel Strom verbrauchen und dann verbrauchst du aber nur 90% weniger Strom. Das ist auch ganz günstig, das Gerät, kann man überall kaufen, ich weiß gar nicht, ob es bei Amazon gibt, auf jeden Fall kann man das kaufen, in günstig. Ich habe natürlich geguckt, also weil die Testberichte dafür sind, du kannst es vielleicht raten, dass da ein kleiner Widerstand drin ist in so einem Gerät. Und eine LED, alle Tests, alle, ob das jetzt irgendwelche YouTuber, Instagrammer oder die Stiftung Warentest ist, sagen, Vorsicht, euer Haus brennt ab.
Natürlich, warum fackeln das, diese ganzen Geräte fackeln immer sich selber ab?
Und Vorsicht, das Ding verbraucht mehr Strom. Also dadurch, dass es drin ist, verbraucht es einfach mehr Strom. Das kann man nach, also du kannst es messen. Na, kannst es einfach messen, lass es drin und du verbrauchst mehr Strom als.
Das ist einfach richtiger Bullshit, ne?
Oh ja. Ganz. Ich habe jetzt so einige von diesen Dingen gesammelt. Die werde ich jetzt so nach und nach mal droppen, weil es gibt wirklich. Man kann für sehr viel Geld, für richtig sehr viel Geld ganz, ganz tolle Sachen kaufen.
Mhm, klingt super.
Richtig tolle Dinge. Also, ich habe ein paar Sachen gesammelt, die werde ich jetzt immer mal präsentieren. Also, Stopp, Watt. Heißt dieses Ding, Leute, kauft es nicht oder wenn euer IQ nicht so groß ist, wie euer Konto leer ist, dann kauft es, wenn ihr meint, dass ihr damit irgendwas sparen könnt. Vielleicht habt ihr auch Spaß an sowas, kann ja sein. Gibt ja auch Leute, die denken, boah, das ist ja super.
Was genau soll daran Spaß machen?
Ja,
die Flammen, die man sieht? Oder?
Keine Ahnung.
Okay.
Ja, das ist auf jeden Fall mein Scam der Woche. Also bitte Finger weg davon.
Was ist bloß mit der Welt los?
Was ist mit der Welt los? So, und dann möchte ich, was ist mit der Welt los? Pass auf. Ganz wichtig. Ich möchte ein Erlebnis noch erzählen und dann, bevor wir zum Interview der Woche kommen. Ich möchte ein Erlebnis noch erzählen. Ich habe die Tage Abenddienst gehabt. Mhm. Ich habe mein Auto draußen im Schatten geparkt. Das war der erste richtig warme Tag. Draußen im Schatten geparkt. Ich sitze im Auto, die Kopfhörer in den Ohren und telefoniere. Die Tür auf.
Oh Gott, ich kenne die Geschichte schon. Aber erzähl.
Und mit einmal kommt eine Frau an meine Autotüre. Wenn die nicht so normal ausgesehen hätte, dann hätte ich vielleicht völlig anders reagiert. Aber die sah so normal aus, wie eine ganz normale Person. Kommt an meine Autotüre. Beugt sich quasi ins Auto rein und sagt, Entschuldigung, könnten Sie die Türe schließen? Ich muss mal zur Toilette. Und hä? Okay. Was macht man an der Stelle? Ich habe natürlich die Türe geschlossen. Ja. Und dann zieht die Hose runter, setzt sich neben mich und pisst mir neben das Auto. Also bitte, jetzt bin ich fertig. Das hat mich so fertig gemacht.
Das ist Oberhausen. Es ist einfach eine tolle Stadt.
Wirklich direkt neben mein Auto. Und die Katastrophe ist, also ich habe telefoniert und gesagt, du wirst nicht glauben, was gerade passiert. Die sitzt neben mir, während ich im Auto sitze, telefoniere und mit dem nackten Arsch? Ich sage, ja. Und dann denke ich, oh Gott, ich kann ja hier in den Spiegel gucken. Ich will das gar nicht sehen. Und dann steht die auf, so nackelig, wie sie ist, zieht sich die Hose wieder hoch und geht. Und jetzt komme ich nicht aus dem Auto raus, weil neben meiner Fahrertür eine riesen Pisselache ist. Und da steht noch ein anderes Auto. Und
entschuldigen
der
Sie,
Ebertplatz
Sie bitte
nicht ist voller Büsche.
Ja, man hätte wirklich auch woanders pinkeln können.
Man hätte
können.
Woanders
ja,
hingehen.
Es hätte nicht da sein
können.
Müssen. Ja.
Zum Container, zum Theater. Man hätte bei uns, wenn der Notfall ruft, nachfragt oder irgendwas. Mhm. Entschuldigung, können Sie die Tür schließen? Ich muss mal zur Toilette. Was ist los mit dieser Welt?
Aber ich finde auch, ich mag dass das der Schluss ist. Ich muss auf die Toilette, dafür muss die Tür zu sein.
Ja,
das mag ich sehr. Also genau. Den Teil der Privatsphäre auch einfach dann für sich selbst zu nehmen, finde ich gut.
Ja, oder auch Rücksicht auf mich zu nehmen.
Absolut.
Vielleicht.
Absolut, eine sehr empathische
Pinkelaktion. Ich muss mal neben ihr Auto pinkeln.
Ja. Sorry.
Machen Sie sich nicht draus, ich mache das immer. Ah ja, dankeschön.
Kein Problem, Mann.
Okay. Stört es Sie, wenn ich hier sitzen bleibe? Nein, machen Sie ruhig. Das ist kein Problem. Ja. Aber wenn Sie die Türe schließen würden dabei, das wäre mir sehr angenehm.
Ja. So. Und für Sie doch auch. Ist
ja,
doch auch für
das
Sie
ist
schöner.
Doch richtig. Also auch wegen der Gerüche und
ja,
so.
Ja, Spargelzeit.
Menschen. Komm, erzähl uns was über das Programm der Woche.
Ja, stimmt. Wir müssen nach vorne zur Frau Schönleber.
Genau. Schönleber.
So. Die nächste Woche. Wir starten am Montag mit einer ausverkauften Veranstaltung mit Kalitos. Kennst du wahrscheinlich nicht, es ist eine ganz junge Veranstaltung, Nito. Auch für mich viel zu jung.
Alt.
Ja, ich bin auch schon, was das angeht, auch sehr alt. Ist auch eh ausverkauft, deswegen, aber könnt ihr euch, falls euch sowas interessiert, was die jungen Leute sich angucken, schaut mal auf unsere Homepage. am Dienstag habe ich Yoga.
Mhm. Mhm. Ja, das ist richtig.
Am Mittwoch kommen die Blackfoes.
Mm.
Muss ich nicht.
Lalalala.
Genau, muss ich nichts zu sagen. Wir wissen alle, was es ist, ne? Ja.
Ja. Ich war gestern noch im Interview im Podcast bei, wie heißt denn die? Karneval und Kokolores oder so ähnlich. Das ist ein Karnevalspodcast aus Oberhausen.
Mhm.
Die erste Freunde, da glaube ich, ne? Und die haben einen eigenen Podcast.
Cool.
Und die hatten mich eingeladen als Gast, da war ich gestern und gequatscht. Das werde ich auch, die Arbeit mache ich mir gar nicht. Das Interview, das klaue ich und werde das dann, sobald es raus ist,
sehr gut.
Als meins ausgeben hier.
Und am Freitag dann Gitte Henning. Da freue ich mich so
Gitte
toll drauf.
Gitte Henning.
Da habe ich so Bock drauf, weil die, glaube ich, eine richtig geile Band dabei hat.
Mhm.
Und weil das einfach eine wirklich, wirklich tolle Musikerin ist.
Mhm.
Also ganz anders, glaube ich, als das, was die meisten so im Kopf haben über sie. Ich bin super gespannt am Freitag. Es gibt auch noch Karten für den 5. Juni. Und am Samstag, das ist eine geschlossene Veranstaltung. Ich glaube, da verkaufen wir gar keine Karten für Muhabbet.
Ah, ja.
Mhm. Auch eine tolle Veranstaltung, aber läuft nicht über uns. Und am Sonntag dann eine Klassik-Matinee. Ihr wisst das Prozedere, kauft euch vorher Karten, kostet nur 3,50 Euro. Es sind immer super schöne Vormittage, wenn ihr ein bisschen Lust auf Klassik im Ebertbad habt.
Ja.
Das war's schon wieder mit der Woche.
Oh Mann, das ging ja aber schnell.
Und dann bist du weg, ne?
Dann bin ich
dann
weg.
Dann bist du im Urlaub.
Naja, ich bin in der Zeit im Urlaub.
Ja.
Vom 3. bis zum 7. bin ich weg.
Verstehe.
Vom 3. bis zum 7. Also ich kann dann leider weder die Klassik-Matinee noch die Föß noch Gitte Henning sehen.
Alles nicht.
Oh,
leider ist der Nitro am Strand
leider,
super scheiße.
Ja, voll
doof. Tut mir so leid für dich.
Und ich
so, tschüss.
Ja, das habe ich mir auch verdient.
Ja, so. Hast du auch.
Aber jetzt kommt das Interview der Woche. Pass auf, Leute, das Interview der Woche ist wirklich eine spannende Geschichte, denn ich habe mich mit Tibor Meingast getroffen. Wer ist Tibor Meingast? Tibor Meingast? Tibor Meingast war, wenn du die Stimme hörst, denkst du, stimmt, wenn du irgendwas mit Sport am Hut hast, dann kennst du die Stimme von Tibor Meingast. Oh, das reimt sich sogar fast. Denn, oh, noch ein Reim. Denn der ist als Gast, war viele, viele Jahre Moderator, Sportmoderator für das aktuelle Sportstudio und fürs ZDF. Der war bei allen WMs, der war bei den Olympischen Spielen, Paralympics, überall. Also richtig, richtig cooler Typ. Und den habe ich kennengelernt in Bottrop. Der ist Bottropper.
Bottrop ist so klein.
Ja, Hammer. Und der hat eine Veranstaltung gemacht zum Thema Kultur und Kunst in Bottrop. Da haben wir uns kennengelernt und der fördert das. Und deswegen dachte ich, komm, den letzte Mal ein als Gast. Und ich war bei ihm zu Hause und das hört ihr jetzt. Tibor Meingast. Wir fangen an. Tibor Meingast. Da fragt sich der geneigte Theaterzuschauer, wer? Aber wer sich nur ansatzweise mit Sport auseinandersetzt, was ich selten tue, weiß natürlich, als Manni mir bei der Einladung sagte, Tibor Meingast, ich dachte, wo kenne ich denn den Namen her? Ich dachte, aktuelles Sportstudio. Natürlich, ja klar, sicher. Aktuelles, ZDF.
Aktuelles Sportstudio.
Das ist doch das aktuelle Sportstudio. Natürlich, sicher. Tausendmal gehört. Natürlich, ja klar. Ja, dachte ich, das ist doch auch mal echt interessant, weil du hast einen Talk geführt zum Thema Kultur in Bottrop, an dem ich teilgenommen habe.
War super.
Und das war schön, das war ein schöner Abend, das hat wirklich Spaß gemacht. Und dann dachte ich, Oberhausen ist Sport, Bottrop sowieso, wir sind ja jetzt hier in Bottrop, ich bin ja bei dir hier, ich darf ja bei dir zu Hause im Wohnzimmer sitzen gerade. Oberhausen ist Kultur, ganz viel Kultur, Bottrop sowieso und wir haben über Kultur in Bottrop gesprochen. Also habe ich dich gefragt, du hast sofort Ja gesagt und hast mir was geschrieben, das möchte ich, wenn das mit deinem Einverständnis...
Hast
würde
du?
Ich, würde ich gerne aus der Nachricht etwas vorlesen, die du mir geschickt hast.
Keine Scheu.
So, und zwar hast du mir geschrieben, ich fühle mich total geehrt durch dein Interesse und habe das zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, wie ich mich sehe, was mir wichtig ist, dass ich Leuten Freude bereiten mag. Mir gefällt, wenn jemand lacht, es reicht aber auch, wenn jemand sagt, er habe sich gut unterhalten, was immer mal vorkommt, nach irgendwelchen Zeitungsartikeln. Ich bin eher auf der Suche nach irgendwelchen schönen, erfreulichen Dingen, als nach Sensationen, Katastrophen, bin nicht der große investigative Typ. Bottrop ist toll, Ruhrpott, meine Frau, Kinder und Enkel. Und dann dachte ich, wow, also wer sowas schreibt, der ist einer, der auch bei so ganz kleinen Gelegenheiten, wie wir zwei sitzen hier im Wohnzimmer, einen Anlass dazu nutzt, um über sich nachzudenken. Da habe ich mir gefragt, wie kommt das? Ich habe gerade ein sehr schönes Interview mit Gerald Hüther, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen Hirnforscher, habe ich gerade gehört. Und der sagt, man kann nur auf Menschen zugeben, wenn man sich selber mag. Ich kann nur Leute mögen, wenn ich mich selbst mag. Was, so wie er das sagt, sehr logisch klingt. Ich versuche das irgendwie gerade zusammenzufassen. Und ich lese deine Nachricht und denke, da ist einer, der mag sich. Und damit meine ich, das meine ich ganz uneitel, sondern eher das, was er tut. Und den Eindruck machst du auch sofort. Und wie kommt das? Wie kommt das in einer Branche wie dem Sport, in dem alles kompetitiv ist, in dem es immer nur um Wettbewerb geht, höher, schneller, weiter? Wie kann man da so entspannt bleiben?
Ja, der ganz Entspannte bin ich leider nicht. Ich mag mich trotz einer schier unendlichen Reihe von Fehlern und von Dingen, wo ich denke, ey, Alter, muss das sein? Ich fahre ja manchmal aus der Haut, wo ich denke, geht's noch? Oder reg mich im Straßenverkehr auf, was soll das? Und der Beruf ist halt einfach der macht mir halt von Anfang an Freude. Ich habe als Kind angefangen, Fußball zu spielen, auch weil es in dem kleinen Dorf, in dem ich groß wurde, keine Alternative gibt, außer der Freiwilligen Feuerwehr. Das war nicht so mein Ding. Und das hat mich so mit Freude erfüllt. Man hat immer jemanden gefunden, der mit einem das macht. Fußball ist unheimlich integrative Geschichte. Der Grönemeyer hat jetzt in einem Podcast zu Hermann Gerland, dieser alten Ruhrpott-Legende, gesagt, weißt du, beim Fußball, da sitzt du halt in der Kabine mit 15 Leuten und davon kannst du 4 vielleicht gar nicht so unbedingt richtig gut leiden. Aber das klappt dann irgendwie. Und das fasziniert mich über viele Jahre. Dann habe ich ganz viel Glück gehabt auf meinem beruflichen Weg, habe auch eine ganze Reihe Enttäuschungen einstecken müssen und da siehst du halt alles nicht so wichtig. Hauptsache, du triffst jemanden, der freut sich. Am Wochenende war ich bei Oberhausen-Lierich auf dem Sportplatz im Käfig. Er heißt Käfig, weil er so umzäunt ist und ganz gemütlich, wunderbare Vereinskneipe mit, ich glaube, 31 verschiedenen Sorten Alkohol, die sie im Regal stehen. Und ich habe es nachgezählt, weil man das ja sonst nicht so gewohnt ist. Und ja, und da trifft man Leute, die sind nett, die freuen sich. Und der eine sagt noch, Mensch, die Geschichte über Anthony Anand, die hat mir aber gut gefallen. Ja, was willst du denn mehr? Mhm.
Das heißt also eigentlich, du gehst mit einem guten Gewissen in die Rente.
Ja, ich kassiere Rente seit 1,5 Jahren und bin seit einem Jahr jetzt ganz raus beim ZDF. Die wollen auch ob meines Alters mit mir gar nichts mehr zu tun haben, was auch ganz gut so ist. Und dann daddel ich hier durch die Gegend. Morgen fahre ich nach Essen. Da gibt es einen paralympischen Sportler, der da versucht, ein bisschen Werbung für die Sache zu machen. Ein Mensch, der irgendwie mit 23, glaube ich, beide Beine verloren hat und jetzt irgendwie Sitzvolleyball spielt und Para-Eishockey. Und da freue ich mich auch drauf. Das wird nett. Morgen scheint die Sonne in Essen. Das ist irgendwo in einem zentralen Ort. Das ist bestimmt ein netter Kerl. Wird gut. Mhm.
Dann kommen wir doch mal zu dir. Deine Geschichte. Also, du hast, als ich dich gefragt habe, weil eine meiner Töchter überlegt, in den Journalismus zu gehen, hast du mir erzählt, du bist über ganz andere Wege dahin gekommen. Weil es zu der Zeit noch gar keine Möglichkeit gab, sowas zu studieren, sowas zu lernen. Du bist eigentlich kommst vom Jura.
Jein. Es gab keine Möglichkeit, das zu studieren, aber es gab natürlich eine Möglichkeit, das zu lernen. Es gab ja ein ganz klassisches Volontariat und ich fand das interessant und bin dann irgendwie mit 12 in die Zeitung gegangen bei uns in der Stadt und habe gesagt, hören Sie mal zu, ich interessiere mich, ich bild mir ein, ich bin nicht ganz dusselig, haben Sie nicht was für mich? Und der Typ, der ist großartig, der hatte jetzt letzte Woche seinen 82. Geburtstag, Uwe Bernd Herrchen, der sagte, nö, habe ich nicht, aber ich schreibe mir mal die Telefonnummer auf und vielleicht wird's was. Und dann habe ich irgendwie wenig später, irgendwie ein Jahr, ein halbes Jahr später, habe ich dann angefangen, da Fußballergebnisse rein zu telefonieren. Damals gab es ja noch kein Netz, heute steht das alles bei fußball.de, da weiß man eine Stunde später, wie die E-Jugend von der Spielvereinigung Sprockhövel gespielt hat oder von Oberhausen-Lierich oder von DJK Stärkrade Nord und so weiter. Und das habe ich dann gemacht. Und so kam ich zu diesem Job und habe den schon immer neben der Schule gemacht, habe dann Artikel geschrieben, habe studiert, habe den neben dem Studium gemacht. Aber ich habe mich halt zu dem Jurastudium entschlossen, weil es eben kein journalistisches Studium gab. Es gab nur eine gute Schule in München, aber das war mir zu teuer, das war mir zu weit weg von zu Hause als 18-Jähriger. Und so hatte ich dann im Journalismus schon so ein bisschen was erreicht, bis ich dann irgendwie meine 2 Staatsexamen gemacht hatte. Und dann habe ich mich entschieden, ach, das mit diesem Sport und so und durch die Welt reisen, das klingt irgendwie interessanter, als im Büro zu sitzen und irgendwelchen Leuten, die bei Rot über die Ampel gefahren sind, erklären, nee, ganz ohne kommst du da nicht raus. Weil das habe ich ja in meiner Ausbildung auch gelernt. Da sitze ich da und da kommt einer rein und sagt, hier, das ist der Strafbescheid, ich will aber nichts bezahlen. Hallo?
Ja, das ist natürlich am Sportplatz viel einfacher, weil da immer sofort Tatsachenentscheidungen gefällt werden.
Und mir fehlt halt für diesen juristischen Beruf einfach die Diplomatie, da irgendwie 5 gerade sein zu lassen und den Leuten zu sagen, ja, verstehe ich, was sie wollen. Wenn einer mit Summen ankommt, das verstehe ich nicht und das will ich auch nicht verstehen, da bin ich einfach zu intolerant.
Und dann Richtung, habe ich auch gelesen, du warst immer hier, du hattest zwar deinen Job in Mainz, aber bist dann immer gependelt.
In den letzten Jahren bin ich gependelt.
Wie viele Jahre bist du gependelt?
34.
In den letzten Jahren bin ich gependelt, 34.
Ja, ich meine davor, ich habe ja beim Hessischen Rundfunk begonnen, da wohnte ich auch 60 Kilometer außerhalb von Frankfurt. Da bin ich also 40 Jahre gependelt, das war ja auch ein Pendeln, ja. Also man muss schon da leben, wo es gut ist.
Ja, ne?
Kann ja nicht irgendwie dem Job hinterherziehen. Ja. Und es war halt so, meine Frau wollte nie weg. Wir lebten eine Weile im Rheinland und das gefiel ihr nicht so. Und seit 94 leben wir hier in Bottrop und hier ist ja super. Und am Anfang war es halt einfach so, dass ich wenig in Mainz sein musste. Da spielte sich alles hier ab. Du bist immer rausgegangen. Heute hat sich das ja alles so verändert. Du kriegst Materialien zugespielt. Du sitzt immer nur an deiner Zentrale oder eben remote. Kannst ja auch von zu Hause machen teilweise. Zuletzt habe ich hier in Bottrop die Beiträge gemacht. Ich habe im Keller gesessen, gerade während Corona, und habe auch so ein schönes Mikrofon wie du. Damit ging alles super. Und dann haben wir das irgendwie vertont. Anfangs mit irgendwie so einer komplizierten Mechanik, die überhaupt nie funktioniert hat, die einen Versatz hatte von irgendwie einer Sekunde, und dann später haben wir einfach nur Sprachdateien rübergeschickt. Der Kollege Falkies hat das rausgekriegt, dass es irgendwie bei Audio City oder wie das Ding heißt, gute Möglichkeit gibt, und dann hat der Kollege das so.
Dann schmeißt man das einfach nur alles. Es ist wirklich, das kann inzwischen jeder Honk, sogar ich schaffe das, eine vernünftige Sprachdatei ein Interview hinzuschrauben. So, genau. Das heißt, jetzt muss ich mir das so vorstellen, aber eigentlich sehe ich dich doch im Stadion. Du bist doch eigentlich als Korrespondent in die, gerade hier ist natürlich, warst du hier so der Westkorrespondent?
Ja, das war ich am Anfang, in den 90er Jahren, aber das ZDF legte immer Wert darauf, die Leute überall hinzuschicken, und dann kam es ja halt auch einfach so, dass ganz viel eben nicht mehr, in den letzten Jahren, jetzt wird nichts mehr beschickt. Früher waren wir mit, 150 Leuten bei Olympischen Spielen, jetzt sind noch 15 dort. Alles andere wird über Leitungen nach Deutschland gezogen, und du sitzt dann halt in einem fensterlosen Büro und machst es da. Und das war so bis 2016, war ich sehr, sehr, sehr viel unterwegs, und das war auch toll. Bei den ganzen Großveranstaltungen 16, das letzte war Rio, und Pyeongchang 2018 hätte es vielleicht auch noch gegeben, aber da habe ich mir das Knie zerstört und da konnte ich nicht. Und danach gab es nicht mehr die nächste WM, das war ja auch 18 dann in Russland, die wurde praktisch komplett von hier zu Hause gemacht. Da waren dann auch wieder nur irgendwie 30 Leute da vor Ort.
Das heißt, nur um meine Illusion zu zerstören, die sitzen alle gar nicht da im Stadion. In Pyongyang und in Moskau oder sonst irgendwo sein, die sitzen in irgendwelchen Kellern in Bottrop und kriegen das und kommentieren es von da aus.
Ich habe einen Kumpel, Alexander von der Gröben, der kommentiert das meiste für Eurosport aus Köln, bei ihm zu Hause, und er hat dann die Voraussetzungen geschaffen. Beim ZDF war es so, das wurde halt dann meistens in Mainz zentralisiert, und da gab es dann irgendwie verschiedene Räume, und oft sind noch Leute vor Ort bei Fußballspielen. Das macht das ZDF nicht immer vor Ort, aber diese Bezahlsender, die haben ja schon vor 15 Jahren die Leute in München, da in Unterföhring, in eine Kabine gesetzt, und die haben das von da kommentiert. Gute Geschichte. Ganz lange her. Schalke hat einen neuen Fußballspieler, Emil Penza, große Nummer. ZDF erlaubt mir, in der Türkei einen Beitrag zu machen. Im Winter ist immer Trainingslager in der Türkei, weil da ein paar Grad mehr sind. Und da gab es ein Turnier, spielte Borussia Dortmund gegen Schalke 04 im Endspiel. So ein kleines Schoppenturnier, völlig unbedeutend. Und das Spiel stand 1:1 nach 90 Minuten und wurde verlängert. Und nach 5-6 Minuten dieser Verlängerung klingelten binnen 2 Minuten die 3 Telefone der Kollegen von der WAZ, von den Neuen Ruhrnachrichten, von den Neuen Ruhrzeitungen. Alles dasselbe Thema. Sag mal, Junge, warum kriegen wir deinen Text nicht? Wir wollen nach Hause, wir haben ein warmes Bett da zu Hause, das auf uns wartet. Schreib doch endlich mal, was ist denn los? Und die Jungs guckten, wieso, was soll ich denn schreiben? Das Spiel steht unentschieden 1:1. Die hatten das im Fernsehen gesehen, bei Eurosport, Kommentator in Paris. Und der hat schön 2:1 gesehen, ein Tor, das dann wegen Abseits nicht gegeben wurde, hat weiter kommentiert, 2:1, 2:1, gut, 2:1, XY, ich weiß gar nicht mehr, wer ist, hat diesen Schoppenpokal gewonnen und damit zurück nach Hause. Und dann haben die nichts mehr gesendet. Alle dachten, es ist 2:1 ausgegangen, die es geguckt hatten, aber war halt nicht. Das passiert, wenn du es eben nicht vor Ort machst.
Na gut, aber da sind wir ja inzwischen auch schon wieder weiter, weil der Informationsfluss ja inzwischen in Sekunden funktioniert, über ständig Live-Ticker und Kicker und wie sie alle, wo sie alle gucken. Während wir Theater spielen, gucken wir ja auch. So ist das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir nicht bei WMs hinter der Bühne einen Bildschirm haben, wo wir immer gucken, wie es gerade steht und möglichst den Spielstand weitergeben, sofort während des Stückes an die interessierten Zuschauer. Und davon haben wir ja im Ebertbad eine ganze Menge. Du hast natürlich jede Menge Zeug erlebt in der Zeit. Du bist im, du warst auf allen großen, auf vielen großen Turnieren dabei, Olympia, Fußball, was war
größer? Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, ja.
Was war größer für dich als Erlebnis?
Olympia ist schon dichter. Du bist da mit vielen Kollegen zusammen und du hast auch mal gemeinsame Freizeiten. Mhm. Und das ist halt teilweise total lustig, wenn du da beim Essen bist und dann kommt eine rein, die ein bisschen länger gearbeitet hat und auf den Teller von einem guckt und sagt, boah, du hast ja wieder eine Riesenmenge da. Und dann guckt der Typ hoch und sagt, wie alles unter 500 Gramm ist doch nur Carpaccio. Und so lustige Sachen, die passieren halt bei Olympia häufiger. Und da ist halt dichter, man kann zwischen der Arbeit noch andere Sachen gucken.
Ja, du hast wahrscheinlich nicht ausschließlich so einen Fußball-Nerd.
Nee, ich habe dann, also ich habe ja bei Olympia habe ich Wasserball gemacht und Schießen und dann hast du immer noch mal so für andere Kleinigkeiten dann losgeschickt worden, hier was und da was, da nochmal einen O-Ton einholen, wenn du Zeit hattest, weil wenn dann irgendwie dein Zeug da irgendwie mittags fertig war, konntest du nachmittags noch was anderes machen und das ging dann und ich bin halt gerne aus Interesse einfach da nochmal gegangen. Ich weiß, ich habe irgendwie Angelique Kerber irgendwann mal im Halbfinale gesehen gegen Madison Keys. Und wenn ich Lust hatte, dann irgendwie, was ich bereue, ist, dass ich in Rio de Janeiro nicht den Mut hatte, zum Beachvolleyballfinale der Frauen zu gehen, weil ich hatte irgendwie, die beiden saßen auf dem Hinflug neben mir im Flieger und er hatte da natürlich immer geguckt und die Daumen gedrückt, aber da war ich einfach zu ängstlich. Das begann um Mitternacht Ortszeit, ich glaube 5 Uhr in Deutschland und ich wollte nicht um die Zeit unterwegs sein. Hinfahren mit Taxi wäre schon noch gegangen, aber dann zurück wieder Taxi finden und so, ja, wollte ich nicht. Außerdem, natürlich habe ich auch an die Arbeit am nächsten Tag gedacht, da musste ich relativ früh raus und ja.
Es gibt dieses berühmte Zitat, was ja auch ein Meme geworden ist von Kroos mit diesen, es ist ein Real Madrid-Spiel gegen Manchester, meine ich. Und dann steht
Liverpool,
der, oder was, Liverpool? Mhm. Und der antwortet dann mit, du hast jetzt 90 Minuten Zeit gehabt, mir vernünftige Fragen, und dann stellst du zwei so Scheißfragen. Muss man als Sportreporter die Scheißfragen stellen? Oder?
Also der Kroos hat's ja nicht alle. Ich muss ja den Kollegen Nils Kaben sehr in Schutz nehmen. Also die Frage war nicht toll gestellt, aber verdammt nochmal, das muss man aushalten. Die Fußballer, ja, das sind solche Weicheier. Das sind solche Idioten. Also in der Regel, also es gibt auch positive Ausnahmen, aber jeder Politiker beantwortet Fragen, die ihm unangenehm sind. Und Fußballer wollen immer nur die Fragen gestellt bekommen, die sie gerne hören. Das ist natürlich auch eine Entwicklung. Das war früher nicht so schlimm. Das ist jetzt so, weil wenn du, ich hatte so einen Job, dann bin ich nach dem Spielende in so eine sogenannte Mixzone gekommen und bekam da irgendwelche Spieler zu Interviews zugeführt. Ich bekam nicht mal zwingend die wichtig waren und die ich gerne wollte, sondern irgendwann gab's Ausreden und alles Zeug und so. Und wenn der dann zu mir kam, ich war immer der Letzte in der Nahrungskette aus rechte Gründen, dann hatte der aber schon das Vereins-TV gemacht und hatte andere Sender gemacht, die sehr willfährig sind, hat der Deutschen Fußballliga geantwortet und das sind nur so Stöckchenhinhalter. Die stellen nicht eine kritische Frage und deswegen sind die das nicht gewohnt. Und die Frage war relativ berechtigt, die war musste man nicht als erste stellen, man macht das schon irgendwie vielleicht ein bisschen besser. Oder die Nummer von Mertesacker, wie er da irgendwie die Sache mit der Eistonne, wie er da bei der Weltmeisterschaft 2014 da von der Frage so sich so angemacht fühlte, da hat der Kollege es wirklich übertrieben, fand ich, da hat er echt nicht die richtigen Prioritäten gesetzt, da muss man erstmal den abholen mit einem Glückwunsch und bevor man dann zu der Rückfrage kommt, die einfach, die Mannschaft hat jetzt das Viertelfinale erreicht, da ist es jetzt nicht wichtig, ob das so schwierig war, aber das ist natürlich ein Grat und aber wie gesagt, Fußballer sind absolut verwöhnt in diesen Dingen, selbst im Handball, am Eishockeyspieler kann man schon irgendwie andere Fragen stellen. Mhm.
Na, es sind ja auch immer, das, so habe ich es empfunden, es sind ja immer die gleichen Fragen. Sie haben in der 90. Minute ein Tor geschossen. Wie fühlen Sie sich? Wie fühlt sich das an? Wir wissen ja alle, dass sich das geil anfühlt. Weißt du, das ist, dass ich stell mir dann immer die Frage, muss man die Fragen stellen an die Leute, an die Fußballer oder an die Sportler? Muss man diese Frage stellen?
Ja, wer richtig gut ist, dem fällt auch eine richtig gute Frage ein. Aber das hängt natürlich auch von Tagesform ab und von anderen Dingen. Es ist, glaube ich, überhaupt nicht leicht, solche Fragen zu stellen. Ich habe diesen Job vergleichsweise selten gemacht, weil ich es einfach nicht so gut kann. Mhm. Ich krieg da nicht auf die Schnelle das Ding hin in dieser Drucksituation. Du hast dann nur irgendwie ganz kurz, du musst noch 35 andere Sachen berücksichtigen. Du hast irgendwie eine störende Hinweis noch auf dem Ohr von irgendeinem Regisseur, der gerade was durchsagt. Und das ist nicht ganz so einfach. Und persönlich bin allerdings auch jemand, ich muss das ganz ehrlich sagen, mich interessiert das nicht wirklich. Ich möchte dieses Spiel gesehen haben und was die Jungs und Mädels danach zu sagen haben, da kann ich meistens drauf verzichten.
Ja, aber genau das meine ich. Also vor allen Dingen mit dem Müssen meine ich, sind das irgendwie vorgegebene Themata oder so? Das heißt, komm, also du triffst dann den Dings und frag ihn mal, wie es ihm dann geht oder so? Oder
nein, ist das überhaupt nicht. Das ist einfach, würde ich sagen, das ist halt dann irgendwie... Das ist suboptimal. Also es gibt manchmal irgendwie, da musst du den nachfragen, ob jetzt ein Vereinswechsel, der unmittelbar bevorsteht, ob der in trockenen Tüchern ist, das ihn dann auch immer nervt, weil wenn er in trockenen Tüchern wäre, hätte er ihn schon veröffentlicht. Aber also diese Frage, wie war's? Wie ist nicht. Ich hatte einen anderen Job. Ich habe auch Leute befragt, aber das wurde jetzt nicht live gesendet. Dann ist meine holprige Frage auch nicht so aufgefallen. Mhm. Und ich habe die halt immer mit einer Frage am Anfang beruhigt. Jetzt sagen Sie doch mal, wie Sie es empfunden haben. Wie fanden Sie das Spiel? War der Sieg gerecht? Irgendwie sowas, wo er dann erstmal sein Zeug loswerden kann. Es gab einen Boxweltmeister und späteren Boxinterviewer, Axel Schulz, der hat einmal einem Trainer das Mikrofon hingehalten mit den Worten, sag du jetzt erstmal dein Zeug. Das musst du erstmal machen, weil dann haben wir sie ein bisschen beruhigt und dann kannst du vielleicht auch nochmal eine Nachfrage stellen und sie sagen ja sowieso ihr Zeug. Mhm. Den Jürgen Klopp konntest du nach der Uhrzeit fragen, ob seine Frau die letzte Nacht gut geschlafen hat oder wie das Spiel war. Er hat immer dieselbe Antwort gegeben.
Mhm. Ja, aber es war aber auch oft unterhaltsam oder man hat es gut zusammengeschnitten. Einer meiner Lieblings-Fußballspieler-Antworten war Podolski. Auf die Frage, Herr Podolski, man sagt Ihnen nach, Sie schießen Ihre Tore immer nur gegen die unwichtigen Gegner. Und darauf hat er geantwortet, ja, soll ich jetzt gegen San Marino daneben schießen oder was?
Sehr gut.
Was hast du so eine Lieblingsszene?
Absolut, absolut. Es war ein Fußballspiel in Hoffenheim. Es waren irgendwie für mich schwierige Arbeitsbedingungen, weil du hast da so einen Weg, wo du nichts siehst. Und da hatte ich irgendwie riesen Krach im Stadion gehört. Und hab dann irgendwie die Leute gefragt, war noch was? Habe ich noch was verpasst? Irgendwie Platzverweis, Lattenschuss oder so? Nee, war nichts. War aber falsch, war irgendwie der dritte Platzverweis in diesem Spiel. Und den ersten Platzverweis bekam der Trainer Streich. Christian Streich, ganz geradliniger Kerl, immer so ein bisschen verschlossen. Er hat irgendwie manche Fragen, die haben mir auch gar nicht gepasst. Das hat er dann auch sauber kommuniziert. Und da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, Platzverweis und so. Können Sie es denn ein bisschen verstehen? Hat das der Schiedsrichter richtig gemacht? Und dann antwortete er irgendwie, ja, es war das erste Mal, dass ich was gesagt habe, das verstehe ich ja überhaupt nicht, das ist doch. Und dann hat der 13 Sekunden nur grimassiert. Herrlich. Das ist, und ein Kollege hat das mal in einem Film über ihn zusammengeschnitten, nur mit diesem, das ist doch. Und es endet dann nach diesen 13 ruhigen Sekunden mit meinen Worten, ich verstehe. Und die Leute haben sich nicht königlich amüsiert. Der hat halt im Kopf gearbeitet, hat gesagt, wenn ich das jetzt sage, zahle ich 10.000 Euro Strafe. Dabei, das wären jetzt nur 7, aber das will ich auch nicht. Das wären 12 und dann habe ich der Sache halt ein Ende bereitet. Das fand ich großartig.
Und es gibt natürlich die Geschichte, dass der Berbatov aufs Maul hauen wollte. Erzähl doch mal, das möchte man doch auch mal hören.
Ja, das war in Bielefeld. HSV spielte, das war Serge Barbares, der wurde vom Platz gestellt. Und damals war es noch so, man konnte noch auf das Spielfeld gehen und die Barbares, Leute ansprechen. Serge Barbares. Ja,
Barbares, ich habe Berbatov gesagt.
Nee, nicht schlimm. Der Versuch, ein Interview auf dem Spielfeld zu kriegen, scheiterte daran, dass er einfach wortlos vorbeigelaufen ist. Mhm. Und dann gibt es ja diese Mixzone, da kommen sie nach dem Duschen auch nochmal raus. Dann bin ich wieder hingegangen zu ihm, hab nochmal gefragt, können wir denn bitte? Und er machte wieder und mopperte rum und maulte meinen Kameramann, der ja nun gar nichts dafür kann, wenn, dann bin ja ich schuld. Und dann ist mir der vielleicht nicht ganz glückliche Satz aus dem Mund gekommen, warum er denn hier so den Affen machen würde. Daraufhin zog er seine Wollmütze ins Gesicht und wir können auch vor die Tür gehen. Und blöderweise standen halt ein paar Hamburger Kollegen da in der Nähe und dann wurde das halt publik. Aber ich habe dann den Berater angerufen, er hat mit ihm gesprochen und beim nächsten Treffen, irgendwie 14 Tage später in Leverkusen, da kam er auf mich zu, na mein Freund. Ja. War nicht so ernst gemeint.
Ja, aber ich glaube in solchen Situationen, da sind ja alle so voll, mit Adrenalin, wenn man da blöd.
In Bielefeld zum Beispiel ist mir Folgendes passiert. Ein Spiel im Winter, die Sonne steht auf Augenhöhe. Im Bielefelder Stadion ist so gebaut, dass auf der einen Seite die Sonne um 14.30 Uhr dem Torhüter glatt ins Gesicht steht. Das Spiel war ein bisschen früher wegen irgendeiner Veranstaltung abends. Und dann kriegt der Stuttgarter Torwart ein Gegentor aus 35 Metern, weil er ihn einfach nicht gesehen hat. Mhm. Und danach sagt der Schiedsrichter, ja, die Stuttgarter hätten die Seitenwahl gewonnen und hätten den Ball gewählt. Ich sage, hä? Das kann doch nicht sein. Und ich frage dann den Kapitän, der Assistent erzählt, sie hätten die Seitenwahl gewonnen, hätten sich trotzdem für den Ball entschieden. Hältst du mich für total bescheuert? Schrie er mich an. Und da habe ich noch Glück gehabt, einem Kollegen in Stuttgart hat er mal die Brille von der Nase geschlagen. Frank Verlaat. Aber sonst ein netter Kerl.
Ja. Du interessierst dich ja auch für Kultur, Theater und wir hatten ja diesen Talk zum Thema Kultur in Bottrop. Wie siehst du denn die Kulturszene hier in Bottrop, Umgebung, Oberhausen? Kommst du ins Ebertbad ab und zu?
Ja. Nicht nur beim Mietzingabend.
Sehr gut, das ist sehr schön.
Nicht nur beim Mietzingabend.
Löblich.
Ja, schon ganz lange. Oh, weiß ich nicht, wer war denn da früher mal dieser, wie heißt diese arrogante Stimme? Die war mal da, aber es war auch ein sehr interessanter Abend. Brückner? Gibt es einen Synchronsprecher Brückner?
Ja, natürlich.
Ja. Genau. Der wie Robert De Niro die Christian Stimme leiht und so. Ja, genau. Und aber das war sehr, sehr interessant und gibt da immer mal, ich war letztens mal beim Poetry Slam. Mhm. Ja, gut. Sachen. Und ich mag die Kulturszene hier. Man kann so viel Verschiedenes machen und man muss sich, früher hatte ich das Problem, ich konnte mich nie festlegen, irgendwie in 4 Wochen donnerstags in die Veranstaltung zu gehen. Man guckt halt irgendwie, was ist und dann kann man gehen. Mhm. Zum Beispiel Mittwoch hatte ich gedacht, ich habe Zeit, bis ich dann irgendwie noch eine Verabredung reinbekommen habe. Da gab es in Bochum 2 ganz schöne Sachen im Schauspielhaus. Mhm. Da gab es irgendwie so eine Romeo und Julia-Geschichte mit Gesang und andererseits gab es irgendwie, wie war es, von der Schönheit einen Faschisten zu töten? Das waren 2 Sachen.
Das war die Romeo-Julia-Geschichte, da habe ich auch von gelesen. Ja.
Ich gucke mir jetzt bestimmt auch was an. Ich habe jetzt hier das Bottrop-Programm, da ist jetzt in dieser Saison nicht mehr so viel, aber dann geht es halt irgendwie auf, ich habe meinen Dienstlagen geguckt, die Konzerte sind ja auch teilweise ganz nett. Mhm. Aber ob ich jetzt nochmal Bonnie Tyler hören will, das muss ich mir überlegen.
Das muss man sich wirklich überlegen. Deine nächste
Aber letztes Jahr waren da BAP.
Ja.
Und das kann man sogar von außerhalb, wenn man keine Karte mehr kriegt, sitzt man draußen mit 300 Leuten und sowas, kann irgendwie Bier trinken und die Sonne genießen, herrlich.
Ja, der macht ja jetzt seine Abschiedstournee. Niedeken will ja aufhören. Und ich hatte die Einladung also von einem Freund und dann ins Müngersdorfer Stadion. Ich habe BAP zweimal live gesehen. Einmal, als sie ihre, glaube ich, 2. Platte rausgebracht haben, im Bürgerzentrum Chorweiler, da waren vielleicht 400 Menschen höchstens. Und dann nochmal in der Sporthalle, in der Kölner Sporthalle, damals noch, als es die noch gab, vor der Lanxess Arena. Und das war mir schon zu viele Menschen. Waren mir dafür schon zu viele Menschen, deswegen... Ich glaube, ein Stadion könnte ich nicht. Ein Stadionkonzert. Ich habe ein Stadionkonzert bis jetzt erlebt in meinem Leben. Das reicht. Ich würde noch mal sehr viel Geld für Oasis ausgeben, aber ansonsten muss ich nicht noch mal ins Stadion gehen. Weil vor allen Dingen, ich war in Düsseldorf im Stadion, Ed Sheeran letztes Jahr, bin ich mit meinen Kindern hingegangen, weil ich günstig Karten geschossen habe. Und wir waren alle zusammen als Familie und es war wirklich ein tolles Erlebnis, aber die Rausführung aus diesem Stadion war eine solche Katastrophe. Es ging nur durch ein Tor durch und wir haben fast 2 Stunden bis zur Bahnstation gebraucht, wo wir nochmal fast 1 Stunde gewartet haben, um dann in die Bahn reinzukommen. Also organisatorisch nicht so gut gemacht. Wie auch immer.
Geht besser, aber es gibt auch Konzerte so ohne Menschen, das ist echt irre. Ich habe 2 Konzerte erlebt, ganz komisch. Einmal im Winter in Frankfurt. Ich arbeite in Frankfurt, Offenbach Festhalle, irgendwie eine Offenbacher Stadthalle gab es. Meine Güte, Bruce Hornsby and the Range.
Oh,
und ja. Das Konzert war total leer, weil wegen des Schneechaos kam keiner hin.
Ach.
Mein Bruder hat es auch geschafft, ich kannte so ein paar Wege hintenrum und dann waren wir mit 200 da. Welch ein großartiges Konzert. Toll. Oder vor Jahren in Bonn in den Rheinwiesen, Amy MacDonald. Und so ein Hagel, Regenschauer, alle Leute waren auf die Haut nass und da waren dann auch nur irgendwie 200 da, die unentmüdlich. Und sie hat sich, glaube ich, in diesem Konzert 28 Mal bedankt, dass überhaupt jemand gekommen ist und war aber trotzdem schön. Musik geht auch bei Regen.
Das stimmt. Deine zweite Leidenschaft, die du ja auch benannt hast, Rockmusik.
Ja.
Erklär das mal, wenn du das so explizit sagen musst, dass das deine Leidenschaft ist. Was bedeutet das? Wenn du sagst jetzt Amy MacDonald?
Naja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie emotional so so offen ist und alles, aber bei Musik, da geht mir halt das Herz auf. Also ich meine, gut, das geht mir auch auf, wenn ich manchmal schöne Pflanzen sehe oder sowas oder anderes Schönes, aber ja, das hat mir immer gefallen. Ich habe als Kind so ein Radio gehabt, das irgendwie, weiß ich nicht, 3-mal so groß ist wie die Handys heute. Und das habe ich dann unter das Kopfkissen gemacht und um donnerstags abends die Hitparade international im Hessischen Rundfunk zu hören. Es gab da einen Moderator, den gibt es immer noch, Werner Reinke, der müsste jetzt Ende der 70er sein und hat immer noch samstags eine Sendung. Ganz großartiger Typ. Der weiß alles, hat gute Connections und hat auch irgendwie eine nette Art, macht seit Ewigkeiten Ukraine-Hilfe. Das hat mir das näher gebracht und ja, ich höre so gerne die melodischen Sachen, also bin eher der Beatles-Typ als der Stones-Typ und das finde ich gut. Jetzt mit den aktuellen kriege ich nicht mehr so viel mit, weil einfach die Kinder sind aus dem Haus, ich habe dann selten Gelegenheit, aber selbst wenn da irgendwie mal so Element of Crime oder sowas, finde ich so großartig.
Ja, du hast ja an dem Abend auch noch eines meiner Lieblingslieder gespielt. Ja. Als wir da diese Besprechung hatten. Beatles, weißt du ja, ich lade dich herzlich ein am 23. Dezember, falls du den Baum schon geschmückt hast, da spielen wir ja immer unser Traditionskonzert im Ebertbad. Die meisten haben am 23. Dezember nichts zu tun, deswegen kommen die zu uns und hören sich mal schön 2,5 Stunden Beatles an. Immer voll aufs Ohr, sehr schön. Warst du mal da? Das war unsere Beatles-Reihe.
Hört sich nach einem guten Plan an. Bei uns wird der Baum da hinten in der Ecke immer erst am 24. geschmückt, da kommen dann irgendwelche Schmückbeauftragten, meistens sind das jetzt Enkel, die da auch irgendwie was dranhängen wollen. Ja.
Ja, am 23. ist es immer, das spielen wir jetzt schon seit über 10 Jahren, machen wir das. Und es sind erstaunlich viele Menschen, die am 23. abends, außer uns, nichts zu tun haben. Und dann ist immer, und da sind tolle Leute bei, die auch zum Gucken kommen, wo ich mich immer, wie so ein Joshua Stephan, kennst du Joshua Stephan?
Nee.
So nicht der Gypsy-Gitarrist, einer der weltweit allerbesten Gypsy-Gitarristen auf der ganzen Welt, kommt aus, Duisburg? Ist, glaube ich, ein Duisburger. Und ein Zauberer. Der steht immer im Publikum. Seit 10 Jahren kommt der immer, weil er ein Beatles-Fan ist. Also das ist, ja, ich lade dich herzlich ein, um 23.
Sehr gerne.
Da hinzukommen. Worüber kannst du richtig abnerden? Weil wenn ich mir vorstelle, du bist Sportjournalist seit Kindesbeinen an, ist das dein Nerd-Thema und kannst du das überhaupt noch genießen? Oder bist du auch froh, wenn mal keiner über Sport redet?
Also ich muss nicht ständig über Sport reden und ich muss auch zugeben, dass ich merke, dass mein Interesse nachgelassen hat. Also ich beschäftige mich damit gerne, aber jetzt nicht so zwanghaft und immer. Und wie gesagt, man kann auch ins Theater gehen. Ich habe 4 Enkelinnen und Enkel. Das ist auch ganz nett. Gestern habe ich Postbote gespielt auf einem Spielplatz. Ich weiß gar nicht, wie Oscar auf die Idee kommt. Er will dann, dass man ihm einen Stock gibt und sagt, das ist die Post. Mhm. Und dann immer noch mehr Post, noch mehr Post. Ich glaube, ich habe gestern allein 317 Sendungen zugestellt, innerhalb von, innerhalb von 40 Minuten oder so.
Ja. Mal über einen Nebenjob gedacht, als Fahrer bei der Post. Wenn Sie Stöcke ausliefern würden.
Eher nein. Dann.
Ja, aber hast du was, wo du so richtig Nerd,
so, ja, wie man so sagt? Naja, ich hab schon ein geradezu fast peinliches Fußballwissen. Es gibt immer Leute, die halten sich für Fußballexperten und die muss ich dann irgendwie mir peinlich, dann sage ich, ich glaube, das war vielleicht dann doch anders. Jetzt gestern habe ich einen wunderschönen Podcast gehört des Bayerischen Rundfunks mit K. Lehmann. Katrin Lehmann ist eine ganz besondere Sportlerin gewesen. Sie war sowohl Nationalspielerin der Schweiz im Eishockey als auch im Fußball. Und sie hat sowohl im Eishockey als auch im Fußball Pokale gewonnen und hat im Eishockey an Olympischen Spielen teilgenommen und ist seit ein paar Jahren Expertin für das ZDF. Daher kenne ich sie und daher habe ich mir das angeguckt. Und die meinte auch, sich zu erinnern, dass 1990 Roberto Baggio einen Elfmeter verschossen hat. Nee, hat er nicht. Das war 94 in diesem großen Stadion in Palo Alto im Elfmeterschießen. Ich habe jetzt extra nachgeguckt. 90 hat er tatsächlich auch einen Elfmeter geschossen im Halbfinale, aber der war drin.
Okay,
und so ein Zeug. Und wenn es dann über die Weltmeisterschaft 1966 geht, da habe ich auch viel zu viele Details parat.
Okay.
Während ich nicht weiß, an welchem Geburtstag der Kinder wir in Zeche Zollverein waren und an welcher wir in Ratingen in diesem schönen Museum waren, in Mettmann in diesem schönen Naturkundemuseum, das kriege ich dann nicht so genau hin.
Mhm. Nächstes großes Thema, Paralympics. Das ist ja für dich auch was ganz Wichtiges. Setzt du dich da besonders ein? Machst du da?
Nein, also es interessiert mich wie alles andere auch. Und das fasziniert mich auch, wenn mich Leute fragen, wer hat dich fasziniert in deinem Sportleben? Fällt mir immer ganz vorne Frank Höfler ein. Der war irgendwann mal, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, der erfolgreichste deutsche Teilnehmer an Paralympischen Spielen. Weil er sowohl im Sommer irgendwie Rad gefahren ist, als auch im Winter irgendwie alles möglich. Und der ist praktisch blind. Der sieht noch ganz leichte Schatten und das ist einfach so ein toller Typ und leitet jetzt irgendwie ein Altenheim und hat das richtig toll hingekriegt. Da habe ich ihn beim letzten Mal getroffen. Das sind einfach total faszinierende Menschen. Oder Verena Bentele, die irgendwann ja auch irgendwie so einen Regierungsauftrag hatte. Genauso cool. Ich meine, Streich ist ein cooler Typ im Fußball und es gibt auch bestimmt noch ein paar andere, aber da ist es halt irgendwie schon faszinierend, auch wie reflektiert dieser Höfle, der sagte, wenn ich diesen Unfall nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht ein ganz doofer Typ geworden. Also irre. Der ist als Kind irgendwie unter den Traktor gekommen und hat, seitdem sieht er halt schlecht. Und der rast da Abhänge runter, boah, irre. Mit seiner Frau als Guide musst du halt jemanden haben, auf den du dich verlassen kannst, aber ja.
Das finde ich immer wie man da die Kontrolle noch bewahrt.
Und mich fasziniert halt, wo ich ja eher so der Ängstliche bin, wie viel Mut die aufbringen, Wahnsinn.
Meinst du, das ist Mut oder ist das einfach Kontrolle? Ich denke immer, also ja, natürlich sicherlich ist das mutig, darum geht's nicht, aber zu wissen, dass ich in einer Situation nicht mehr kontrollieren kann, bin ich raus, sofort.
Ja, aber wie gesagt, die Bentele ist irgendwann mal falsch abgebogen im Ski und hat sich schwer verletzt, weil der Typ, der mit dir gefahren ist, nicht das richtige Kommando gegeben hat. Das passiert dann schon. Und da eben so dieses Vertrauen und einfach, ich kann ja auch nicht eine schwarze Piste mit dem Ski runterfahren. Das finde ich auch, wenn da jemand den Mut hat, finde ich auch irgendwie was mich fasziniert.
Wer hat dich denn mal so gar nicht beeindruckt? Also ich bin ja so ein Typ, ich bin ja starstruck, wenn ich jemanden bewundere.
Also gar nicht beeindruckt hat mich Marius Müller-Westernhagen und wen ich zum Kotzen finde, ist Bryan Adams, obwohl ich seine Musik liebe.
Ach, du wirst mir immer sympathischer. Ja, ich kann das öffentlich sagen. Westernhagen habe ich echt, ich war, früher fand ich das echt gut. Dann habe ich ihn einmal live gesehen und von der Sekunde an war ich wirklich tief und unterbeeindruckt von dem, was er macht. Ich war wirklich, ich fand den so schrecklich, so schrecklich. Im Gegensatz zu anderen Menschen, die ich das erste Mal live sehe und denke, wow, was für super tolle Menschen, Musiker oder was auch immer. Aber
also ich kann das auch trennen.
Ich echt unterwältigt.
Ich kann immer noch Westernhagen Musik hören, aber halt einfach, bin wahrscheinlich nicht so fit in der Auffassungsgabe wie du. Ich habe 3 Konzerte gebraucht, bis ich gesagt habe, nee, Alter, das musst du dir nicht antun. Der machte immer dieselben Sprüche an denselben Stellen. Mhm. Ihr seid die Größten, Größten, Größten. Boah. Und als er dann beim 3. Konzert rauskam und als erstes Mal dem Publikum die Zunge rausgestreckt hat, ich bin echt nicht richtig gut erzogen und ich bin echt nicht so auf Äußerlichkeiten aus, aber da war es dann echt zu viel. Und die Geschichte da, dieses Rumgesülze, wie toll seine Frau ist und dass sie keine Nacht getrennt waren und irgendwann tauschte sie dann gegen dasselbe Modell in 20 Jahren jünger aus. Nee, da bin ich raus. Und Bryan Adams hat das Pech gehabt, der ist beim ZDF aufgetreten, um für irgendeine Scheibe da Werbung zu machen. Damals waren es, glaube ich, noch, ja, war maximal Zeit der Compact Disc 2002 und der war halt einfach irgendwie schlecht gelaunt. Das ist halt so und hatte keine Lust. Und am Tag davor habe ich dann das Ehepaar Enke kennengelernt, Robert Enke und Theresa Enke. Und die waren so nett und so freundlich, mit denen konnte man sich ein bisschen unterhalten. Und ich wollte ja nicht viel von dem. Ich habe halt einfach irgendwie gedacht, kannst du mal irgendwie dem ein bisschen die Zeit, aber ja, egal.
So ist es. So. Ich habe ja das große Glück, dass ich auch viele Menschen treffe im Ebertbad, auch viele Künstler treffe. Und die allerwenigsten sind Arschgeigen. Aber wenn sie welche sind, dann sind es richtige. Das okay. Ist so, das habe ich für mich so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich gehe ja gerne mit offenen Armen auf Leute zu und bin...
Ja, ich überlege jetzt, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt, aber ich glaube, es ist halt, man findet ja überall irgendwie nett und weniger nett. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Fußball im Durchschnitt nicht zu gebrauchen ist, aber es ist halt so, dass eben die Kritikfähigkeit da halt total fehlt, weil die einfach so hofiert werden und so gepampert werden. Da gibt es ja ganz viele, die einfach überhaupt zum normalen Leben keine Beziehung mehr haben, die nicht wissen, wo man irgendwie eine Briefmarke kriegt oder weiß ich nicht, wohin man den Müll runterbringt und sowas. Mhm. Es gibt ja da ganz abenteuerliche Sachen.
Naja, die werden ja auch immer jünger, ne? Es ist ja, also die werden ja immer, oder ist das vielleicht ja auch nur ein Eindruck, den ich habe. Ich habe das Gefühl, dass sie immer jünger, viel erfolgreicher werden. Und,
ja, vielleicht nicht viel erfolgreicher, sondern viel behüteter. Es ist halt einfach so, dass jetzt ja schon irgendwie, ja, so. Weiß ich nicht, 12-Jährigen hinterhergelaufen wird und um sie dann irgendwie in das Vereinsinternat zu kriegen. Und da wird denen halt ganz viel abgenommen und da verlieren die halt auch ganz viel Bodenhaft. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Mhm. Und da gehen ja auch Summen rum. Also als ich da angefangen habe, da wurde für einen Jugendspieler nie was bezahlt. Und jetzt gibt es auch Jugendspieler, die kriegen irgendwie 6-stellige Gehälter. Hm. Ja, das muss man sich mal reintun.
Gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, so, das habe ich richtig gut gemacht?
Im Gegenteil. Ich habe nie was abgegeben, was optimal war. Ich habe dann ja meine Sachen gemacht. Hm. Und wenn ich die nochmal gesehen habe, was ich nicht immer gemacht habe, habe ich immer noch eine Stelle gefunden, oh, das hättest du da noch eleganter machen können, das hättest du da so besser formulieren können.
Na, ist ja nochmal anders, weil du musst ja ein fertiges Produkt abgeben, ne?
Ja, und manchmal machst du es halt live, dann ist ja sowieso mal ein Versprecher drin oder eine falsche Information drin. Boah, einmal falsche Information, das war auch nicht so schlecht. Rio 2016, Olympische Spiele. Schießen ist ja was nie irgendwie vorkommt, was du nie in der Zeitung liest, du weißt nichts und dann versuchst du dir halt irgendwie Informationen beizuschaffen und das gelingt mehr oder weniger. Und Welt nur. Dann war das Finale mit der Schnellfeuerpistole. Es gab da zwischendurch ein Stechen, wo es halt ein bisschen so Leerlauf gab und ich musste das kommentieren und was erzählen. Und ich erzählte dann, als der Italiener Roberto Mazzetti schoss, ja, der spricht sehr gut Deutsch, wie ich von dem Deutschen weiß. Die haben zusammen Trainingslager gemacht. Er hat ja schließlich auch eine Freundin aus Südtirol. Habe ich ihn verwechselt. Die Südtiroler Freundin hat der Weltmeister Campriani und er hatte eine Freundin aus Ludwigsburg. Na, ich komme abends dann ins deutsche Haus, irgendwie nach getaner Arbeit und war richtig froh. Goldmedaille und Riesenquote und herrlich und gute Sache. Und na, spricht mich so eine nette, attraktive, blonde Frau an und sagt, wer war das eigentlich im ZDF, der das kommentiert hat? Oh, das war ich, was habe ich verbrochen? Ich habe 100 WhatsApps gekriegt, ob ich mit dem Typen auseinander wäre, weil er jetzt einen aus Südtirol hat. Aber wir verstehen uns gut. Sie ist auch nicht mehr mit Roberto Manzetti zusammen, sondern sie ist mit jemand anderem verheiratet. Oh, ich muss mich mal erkundigen, genau. Sie müsste schwanger gewesen sein und müsste jetzt irgendwie Nachwuchs haben. Julia werde ich mal anrufen.
Ja, da wäre jetzt noch die Frage gewesen, wo hast du denn mal so richtig einen geleistet? Aber das war ja schon mal.
Da habe ich mir richtig einen geleistet. Ja. Und, irgendwann habe ich Rehhagel mal eine ganz doofe Frage gestellt. Da habe ich auch gedacht, hast du noch alle Tassen im Schrank, die verloren irgendwo in Irland, so ein Europapokalspiel mit 3-0, ob er denn irgendwas Gutes gesehen hätte noch an der Mannschaft, trotz des Ergebnisses. Das war jetzt nicht so glücklich.
Und wie hat er geantwortet?
Weiß ich nicht mehr, habe ich nur, die Leute haben sich halt alle über die Frage amüsiert. Rehhagel ist jetzt auch irgendwie, obwohl hier Ruhrgebietsmensch Essener und immer noch im Stadion unterwegs und sogar immer noch bei seinem ersten Verein Helene Essen, einmal im Monat, wenn er es schafft, beim Stammtisch der alten Herren. Er war da so irgendwie, Journalisten gegenüber hat er sich ja nie wohl gefühlt. Ich weiß noch, das Interview begann damit, ich glaube, wir standen Rücken an Rücken. Er hat sich so weggedreht und das hat mich dann echt aus dem Konzept gebracht.
Und wo wir bei Unterwältigen sind, wo sagst du, da bin ich wirklich froh, dass ich den getroffen habe oder die, abgesehen jetzt von dem...
Gibt viele, ich habe großartige Leute getroffen, also zum Beispiel die frühere Ballettchefin vom Folkwang, die jetzt da irgendwie als Professorin ist, Henrietta Horn, die habe ich in der Arbeit getroffen, großartige Frau, der Bischof von Essen, Hubert Luthe, wie heißt der zweite, Weihbischof, hat mir auch sehr imponiert und halt wie gesagt dieser Höfle, dieser paralympische Sportler, Christian Streich finde ich auch großartig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, also war schon irgendwie auch imponierend, fand ich mal mit Rau zu reden, der war ja auch ganz großartiger und wo wir gerade bei Bundespräsidenten sind, fällt mir ein, dass Steinmeier war mal bei uns an der Uni, also der hat ein Seminar geleitet, in dem ich war vor 100 Jahren. Es gibt ja echt komische Zufälle. Der ist auch Jurist und war am Lehrstuhl Ritter, ein ganz bekannter Professor damals, Koryphäe, war er irgendwie Assistent.
Und wenn du jetzt nochmal, wenn ZDF nochmal anruft und sagt, Tibor, pass auf, höchste Eisenbahn, es brennt, wir brauchen dich als Korrespondenten für... Wo würdest du nochmal hingehen?
Wo würde ich hingehen wollen? Meinst du jetzt einen Ort oder meinst du?
Nee, also zu welcher Veranstaltung oder zu einem Interview mit oder einer Korrespondenz von?
Ja, ich würde schon gerne irgendwie in ein Fußballstadion gehen. Da was machen, weil da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl.
Da versteht man meine Sprache. Ich kriege aus dir auch nicht raus, wie sowas wie, oh, zum Mond fliegen. Du sagst Fußballstadion. Das meinst du auch so, ne?
Ja, ich war halt noch nie in Liverpool in Anfield während eines Spiels. Das würde ich gerne noch machen. Ich würde gerne das Fußballstadion des Zweiter- oder Drittligisten FC Millwall, The Den, kennenlernen, weil die haben ein wunderbares Lied, was sie da singen. No one likes us, no one likes us, no one likes us, we don't care. We are Millwall, super Millwall. Und ich würde auch schon gerne das Stadion Bernabeu in Madrid sehen, da war ich noch nie. Ja. Aber ich gehe auch gerne irgendwann mal wieder nach Kirchhellen auf den Sportplatz.
Dir scheint es gut zu gehen.
Ja.
Irgendwie so, ich habe so den Eindruck, du ruhst so in dir, dir scheint es echt gut zu gehen.
Ich kann mich nie beklagen.
Das ist super, aber finde ich kann mich nicht beklagen, das ist ein schönes Schlusswort. Tibor, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank für deine.
Ja, hör mal, Dankeschön. So, wir zwei müssen nach vorne.
Ab geht's. Und das mit der Arschbombe wäre so schön gerade, ne?
Ja.
Boah, hätte ich da Bock drauf. Hier hinten oder oben auf dem Dach so einen kleinen Pool, wo man mal kurz zwischendurch die Füße wenigstens rein.
Aber mit so einem richtig schön kalten Getränk.
Sowas, ja, so ein Schirmchengetränk, aber was so wehtut, was so Hirnfrost gibt, ne?
Genau, genau.
Ja,
das aber mit wenig Alkohol, sodass es so ein bisschen gedüdelt ist. Ja. Nur so ein bisschen.
Ja.
Nur so einen ganz leichten Düselkopf kriegt.
Oh, das wäre toll. Ja, komm, auf geht's.
Wir gucken uns jetzt das schöne Programm von Dagmar Schönleber an.
So sieht's aus.
Sehr viel schöne
Einsatz. Wo auch immer ihr es seht oder sie seht, geht hin. Lohnt sich immer.
Genau. Okay. Dann, liebe Leute, bitte, 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 bleibt uns gewogen. Hört den Podcast, empfehlt den Podcast weiter. Das ist das Allerwichtigste. Damit helft ihr uns am allermeisten. Ihr dürft gerne irgendwelche Kommentare oder sonst was schreiben. Ihr dürft uns mit Schokolade bewerfen, wie ihr wollt. Denkt daran, das Leben ist schön. Bleibt gute Menschen, seid gute Menschen. Hört diesen Podcast, denn dieser Podcast macht die Welt zu einem besseren Ort.
Absolut.
Und
Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebert-Bad-Podcast.